Sehr schön. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich dieses Jahr nicht mehr komme. Überraschung. Ihr Glückspilze. Mal gucken, ob ihr noch nach der Predigt klatscht. Schauen wir mal. Genau. Ja, vierter Advent. Richtig toll. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Geschichte. Es war der 5. März 1995. Manche von euch, vermutlich hier vorne, haben noch gar nicht gelebt zu dem Zeitpunkt. Ich war schon 9 Jahre und ich saß mit meiner Schwester, ich habe ja 8 Geschwister, mit meiner Schwester, die 1,5 Jahre älter ist, war ich bei meiner Oma. Meine Oma kommt aus England und wir saßen zusammen und haben Abendbrot gegessen oder Abendessen gegessen. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war, wir haben Milchnudeln gegessen. Wir hatten uns über das Evangelium unterhalten. Meine Oma hat uns davon erzählt, wir sind ja auch aufgewachsen in der Gemeinde. Und sie hat gesagt, dass wir müssen eine Entscheidung treffen für Jesus. Und meine Schwester und ich, wir wollten diese Entscheidung treffen. Und wir sind dann einzeln mit ihr in den Nebenraum gegangen, in ihr Schlafzimmer, und haben dann am Bett gekniet und haben dann unser Leben Jesus gegeben. Und ich erinnere mich, als ob das wie gestern war. Und diese Entscheidung hat so bei mir gesessen, dass ich sage, das ist, was ich wirklich vom Herzen möchte für mein Leben. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Schule und hatte dann auch, weil ich immer sehr gesprächig bin und auch von meinem Glauben erzählt und auch Traktate verteilt von Werner Heukelbach und so weiter. Und viel Ärger bekommen von meinen Lehrern, und meine Mutter wurde ständig eingeladen in die Schule. Und ich wollte dann für Leute beten und Muslime bekehren und so weiter. Naja, also es war auf jeden Fall eine heiße Nummer. Ich bin dann... war bei der Jugend, war bei den, sowas wie die Royal Ranger in den USA habe ich ja gelebt. Und ich war aktiv und auch bei den jungen Erwachsenen und Hauskreise und so weiter. Bin dann auf die Bibelschule gegangen nach Kanada. Und das war alles, also ich war Feuer und Flamme für den Herrn. Und dann war ich 19, bin dann, war gerade in der, wie sagt man, die Sommerferien, war ich gerade dann zu Hause. Und meine Mutter hat uns als Familie zu einem Ferienhaus genommen, ein bisschen Urlaub machen für eine Woche. Und den ersten Tag, an dem Tag, wo ich dort war, ich in der Dusche, habe mich abgeduscht, kam raus, habe mich abgetrocknet, und auf einmal merkte ich hier, wie ich Beulen habe. Und ich wusste nicht, was das war. Ich habe mich kerngesund gefühlt, kein Problem. Und ich sagte es meiner Mutter, und wie jede gute Mutter sagt, wir gehen zum Arzt, sobald wir nach Hause kommen und so weiter. Und ich sage, chill mal. Aber gut, ich hatte keine Wahl, wir sind gegangen. Und der Arzt rief mich dann nach der Untersuchung, mich und meine Mutter und auch meine Oma war dabei, rein in das Sprechzimmer. Und er hat mir dann die Nachricht gegeben, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe. Und es hat natürlich, genau, das war die Reaktion, die ich auch hatte, und es hat mich so ein bisschen verwirrt, weil ich hatte so einen Deal mit Gott gemacht, dass ich in die Bibelschule gehe, die Welt wird bekehrt und so weiter. Warum ist das jetzt so? Ja, lange Geschichte. Es hat mich wirklich erschüttert. Ich hatte geistliche, ich hatte körperliche, ich hatte wirklich viele, viele Kämpfe an jeder Front. Und es hat mich wirklich betrübt. Ich habe Gott angeklagt. Warum machst du das mit mir? Ich war beim Onkologen, also bei meinem Arzt, und wir mussten da eine Therapie zusammen aufstellen, und die habe ich dann auch gemacht wöchentlich. War nicht so lustig, aber ich habe das durchgemacht mit 19. Bin dann, einen Tag war ich in diesem Therapiesaal und die Tür öffnet und eine Frau kommt rein. Ich kenne diese Frau. Eine Frau aus meiner Gemeinde, Susi. Susi, Mutter von 5 Kindern, kam rein und sagt zu mir, Mensch, schön dich zu sehen. Ich wurde auch gerade mit Brustkrebs diagnostiziert. Boah. Und Susi und ich haben dann eine Freundschaft begonnen. Sie saß Woche für Woche neben mir. In der Therapie. Ich habe meine bekommen, sie hat ihre bekommen. Und sie war eine Frau des Glaubens. Und sie sagte zu mir, Anthony, deine Krankheit wird nicht im Tode enden. Und sie war für mich ein unglaubliches Vorbild. Und den letzten Gottesdienst, den ich mit Susi haben durfte, saßen wir in der zweiten Reihe. Und wir haben das Lied gesungen, Blessed be the name of the Lord, was wir gerade gesungen haben. Und die Zeile, jetzt hört genau zu, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, hat eine ganz neue Bedeutung für mich bekommen. Wir sollten vorsichtig sein, was wir beten. Susi ist kurz danach verstorben. Aber sie war für mich eine Heldin des Glaubens. Und meine Predigt heute hat den Titel Jesus bietet mehr als Heilung. Ich werde manchmal gefragt, hast du schon mal die Stimme Gottes gehört? Ich sage ja, jedes Mal, wenn ich meine Bibel laut lese. Und ich möchte mit euch jetzt ins Wort Gottes gehen. Wir wollen von Gott hören. Ich möchte mit euch einen Text aus Lukas Kapitel 17 anschauen. Jesus ist auf dem Weg Richtung Jerusalem. Viele Monate lang hat er das Land Israel durchquert, er hat vom Reich Gottes erzählt, er hat das Evangelium gepredigt, er hat viele Wunder getan, er hat viele Dämonen ausgetrieben, er hat Mitgefühl gezeigt, er hat Menschen geheilt, er hat Zärtlichkeit, er hat Barmherzigkeit gezeigt. Aber Jesus hat auch mit Nachdruck von dem Gericht Gottes gesprochen. Er hat also den vollen Ratschluss Gottes verkündet, um das Volk Israel von der Notwendigkeit zu erwecken, dass sie ihn als Erlöser und als Retter anerkennen. Und der Text, mit dem ich heute mit euch sprechen möchte, aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19, es sind die letzten Monate im Leben Jesu und es würde noch ein paar Monate dauern, bis er dann endlich das letzte Mal nach Jerusalem einkehren würde, was dann in Kapitel 19, Vers 28 geschieht. Aber während dieser monatelangen Durchquerung des Landes, wie gesagt, er tut Heilungen, er tut Wunder, er tut Dämonenaustreibung und lehrte mehrfach das ganze Volk. Und Lukas berichtet hier von 5 Wundern, die er getan hat in dieser Zeit. Das sind bei weitem nicht die einzigen 5 Wunder, die Jesus getan hat. In dieser Zeit dieses Dienstes hat er fast das ganze Volk geheilt von ihren Krankheiten. Es gibt sogar eine Stelle im Wort, die sagt, es gibt nicht genug Bücher in der Welt, zusammenzufassen die Wunder, die er getan hat. Und das Wunder, was ich mit euch heute hier anschauen möchte, ist das 4. Wunder. Aber hier geht es um ein Wunder, das 10 Menschen betrifft. 10, die eine ganz schreckliche Krankheit haben, und zwar die Lepra-Krankheit. Ich möchte diese Geschichte euch kurz vorlesen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Eine Geschichte, die uns eigentlich ganz vertraut ist, aber wir sehen hier ein ganz erstaunliches Wunder, nämlich die gleichzeitige, sofortige Heilung von 10 Leprakranken. Es ist eine Demonstration von göttlicher Macht, die unmissverständlich und unstreitbar, bestreitbar ist. Und ich möchte vielleicht noch hier als Fußnote hinzufügen, dass das jüdische Volk oder die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Führer des Landes, nie die Wunder Jesu ablehnen oder geleugnet haben und auch nie es konnten, weil es so klar war, dass Gott durch Jesus wirkt. Sie konnten auch nicht Jesu Mitgefühl und seine Sympathie für die Leidenden leugnen, weil Christus zeigte immer wieder Gottes Mitgefühl und Gottes Macht und die Wunder, die er tat, haben Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes geoffenbart. Und die Aussätzigen, so wie es hier in Lukas steht, waren von allen Menschen die am meisten zu meiden. Und deshalb heißt es hier in dem Text, den ich gerade gelesen habe, dass sie auf Abstand blieben. Und Jesus zeigt in dieser Gelegenheit Mitgefühl, er zeigt in dieser der Situation Sympathie und Macht. Und er macht auch das übrigens rückgängig, was die Menschen für einen göttlichen Fluch gehalten haben. Wir haben ja hier im Evangelium erfahren, dass die Menschen, die die Vorstellung hatten, dass wenn jemand krank ist, dass entweder sie gesündigt haben oder ihre Vorfahren gesündigt haben, dass es ein Fluch Gottes ist, der auf sie liegt. Und ausgerechnet der Aussatz, der so schrecklich ist, wurde als göttliches Urteil angesehen. Lepra ist ja eine ernste Krankheit, es ist eine sehr, sehr übertragbare Krankheit. Menschen im Alten Testament wurden darauf hingewiesen und es handelt es hier um eine sehr, sehr alte Krankheit. Es gab mal eine ägyptische Mumie, die wurde mal durch so einen Scanner, X-Ray-Scanner geschoben und auch da wurde festgestellt, dass diese Mumie Lepra hatte. Du durftest, wenn du diese Krankheit hattest, dich nicht mit anderen Menschen in der Synagoge treffen. Du durftest dich in keinen sozialen Umfelden dich irgendwie mit solchen Menschen treffen. Du warst ein Fremder. Du warst außerhalb der Gesellschaft und hattest jetzt nur noch Kontakt mit den Menschen, die ebenfalls Leprakranke waren. Ein ganz elender, schrecklicher Zustand für einen Menschen. Es waren also die Menschen, die glaubten, dass sie verflucht waren. Nicht nur von Gott, sondern auch von Menschen. Und als Jesus kommt, werden sie geheilt. Eine verblüffende und unglaubliche Heilung. Ich bin kein Mediziner, aber ein Mediziner schreibt über diesen Zustand Folgendes. Er sagt, die Haut verliert ihre ursprüngliche Farbe, wird dick, glänzend, schuppig. Wenn die Krankheit fortschreitet, werden die verdickten Stellen aufgrund der schlechten Blutversorgung zu schmutzigen Wunden und Geschwüren. Die Haut vor allem um die Augen und Ohren beginnt sich zu wölben und tiefe Furchen zwischen den Schwellungen zu bilden, sodass das Gesicht des Erkrankten um eines Löwen ähnelt. Die Finger fallen ab oder werden aufgesaugt. Die Zähne sind in ähnlicher Weise betroffen. Augenbrauen und Wimpern fallen aus. Spätestens jetzt kann man erkennen, dass die Person in diesem bedauernswerten Zustand wirklich ein Aussätziger ist. Man kann es mit dem Finger fühlen. Man kann es sogar riechen, denn ein Leprakranker verströmt einen sehr unangenehmen Geruch, offene Wunden. Und weil der Krankheitserreger häufig den Kehlkopf angreift, klingt die Stimme des Aussätzigen auch noch kratzig. Wenn wir uns also hier diese Geschichte mal anschauen, sehen wir eine erstaunliche Geschichte von Gottes Zärtlichkeit, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Mitgefühl. Eine erstaunliche Geschichte, Freunde, von Gottes Macht, die die Krankheit verwandeln kann. Und alle Menschen, alle diese 10 Menschen, die zu Jesus gekommen sind, werden vollständig gereinigt und wiederhergestellt. Was übrigens in jedem von Jesu Wundern der Fall ist. Sofortige, vollständige Heilung. Es ist aber auch auf der einen Seite eine erstaunliche Geschichte über Undankbarkeit, da kommen wir gleich drauf zu, und auf der anderen Seite eine Geschichte über Dankbarkeit, über Anbetung und Errettung. Und ich möchte, dass wir hier diese Geschichte als eine Geschichte betrachten, aber ich komme persönlich nicht um diesen Gedanken herum, dass der Geist Gottes diese Geschichte auch benutzen möchte, dass sie uns was sagt, dass sie uns was mitgibt. In Vers 11, da steht, es geschah, als er auf dem Weg nach Jerusalem war. Also irgendwann während seiner Reise durch Israel, in diesen letzten Monaten, als er das Evangelium verkündet und schließlich dann das letzte Mal nach Jerusalem ging, ist dieses Ereignis geschehen. Er ging zu den Festen, ja, wir wissen ja, Johannes 7, er ging zum Laubhüttenfest und Johannes 9 ging er zum Fest der Einweihung und dann in Kapitel 10, dann ging er in die Nähe von Jerusalem, wo sein guter Freund Lazarus so krank war und dann verstorben ist, in Bethanien, ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt. Also Jesus bewegt sich in dieser ganzen Region herum. Und irgendwann in dieser Reise kommt er zwischen Samarien und Galiläa. Und da kommt er in ein bestimmtes Dorf, um auch dort das Evangelium zu proklamieren, das Reich Gottes zu predigen. Und er zeigt sein Mitgefühl und seine Macht. Und da steht hier 10 aussätzige Männer, die in einiger Entfernung standen, begegneten ihm. Übrigens, weil hier steht, sie standen in der Ferne oder sie hatten Abstand genommen, zeigt mir oder sagt mir, dass sie diese Krankheit Lepra hatten. Weil sie alle kannten das Alte Testament. Sie wussten, was in 3. Buch Mose steht, was in 4. Buch Mose steht, was in 2. Könige Kapitel 7 steht. Sie wussten, was sie zu tun haben, wenn sie diese Krankheit haben. Sie kamen also nur so nah, wie sie sich trauten. Und da heißt es, dass sie hier auf Abstand blieben. Und dann in Vers 13 hier in unserem Text, da heißt es, sie erhoben ihre Stimme. Mit ihrer schwachen, kratzigen, angegriffenen Stimme erhoben sie und sagen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Meister ist eine ganz interessante Wortwahl, die sie hier benutzen. Es hat Gewicht, dieses Wort. Es hat was mit Ehre zu tun. Dieses Wort wurde benutzt für jemand, der Autorität hat, der ein Lehrer war, der besondere Macht hatte. Und deshalb wird es hier auch für Jesus angewandt. Und hier leihen sich diese Männer also ein Wort, das bestätigt, dass sie sehen, dass dieser Mann, dass Jesus eine bemerkenswerte Autorität hatte. Jetzt war es so, dass sie natürlich hoffnungslos waren in ihrem Zustand. Und sie haben gehört, Jesu Ruf war ja bekannt im ganzen Land und er war jetzt in der Region und es war jetzt ihre Chance, es war ihre Hoffnung. Und sie hatten nämlich keinen Ausweg aus ihrem Dilemma, oder? Es gab nämlich keine Heilung, es gab keine Medikamente, es gab keine Lösung. Und ihr Glaube mag wahrscheinlich spärlich gewesen sein, aber sie waren solche verzweifelte Männer. Welche andere Möglichkeit hatten sie denn gehabt? Und so sagen sie, erbarme dich unserer. Es drückt hier diese Anerkennung über seiner überlegenen Macht aus, die aber gleichzeitig nahe ist. Und dann im nächsten Vers, in Vers 14, da steht, als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht und zeigt euch dem Priester. Eine ganz seltsame Aussage zu machen. Warum hat er nicht gesagt, okay, seid geheilt, genießt den Tag? Nein, er sagt, geht und zeigt euch den Priester. Warum? Er macht hier ein paar Dinge. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Er prüft ihren Glauben. Nummer eins, er prüft ihren Glauben. Es mag ein schwacher Glaube gewesen sein, aber hier ist es ein guter Test. Außerdem, was Jesus macht, er bekräftigt die Gültigkeit des göttlichen Gesetzes. Er kannte ja 3. Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Und Jesus hält das Gesetz ein. Er sagt, geht und zeigt euch dem Priester. Das ist genau das, was er auch dem Aussätzigen in Kapitel 5, Vers 14 gesagt hat. Du musst zu dem Priester gehen. Es muss bestätigt werden, dass du geheilt bist. Ein solch kranker Mensch würde natürlich normalerweise nie im Leben in die Nähe eines Priesters gehen. Du würdest mit deiner Krankheit, also Priester waren wie Gesundheitsinspektoren. Ja, sie mussten dann, es gab richtiges Ritual, es gab richtige Zeremonien, die sie durchgehen mussten. Aber Jesus befiehlt ihnen, das Gesetz einzuhalten, zu den Priestern zu gehen. Und sie haben es auch gemacht. Sie waren verzweifelt. Was hätten sie sonst tun sollen? Hatten sie Glauben? Sicherlich hatten sie Glauben, aber es war ein schwacher Glaube. Ein grundlegender Glaube an einem Heiler, an einem Mann mit Autorität. Und dann steht hier in Vers 14, und es geschah, als sie gingen, wurden sie gereinigt. Sie wussten, dass sie diese Heilung jetzt bestätigen lassen mussten. In 3. Buch Mose 14, da wo es über diese Zeremonien gesprochen wird, da mussten nicht nur Zeremonien, Rituale, Opfer, Waschungen stattfinden. Sie mussten von den Priestern sich an den Ohren spitzen und überall antasten lassen, dass sie bestätigten, dass jetzt Heilung stattgefunden hat. Und diese Zeremonie kann bis zu 8 Tage dauern. Aber interessanterweise, die Priester, die Jesus abgelehnt haben, hört zu, werden also zu sehr widerwilligen, sehr unwilligen Zeugen des Mitgefühls und der Macht Jesu. Gott hat Humor. Sie werden Zeugen, Augenzeugen von der Tatsache, dass diese Männer von Gott geheilt wurden. Das ist eine Art von Macht, die hier ausgeübt wird. Und diese Priester wurden nicht nur gezwungen, das zu bestätigen, die Priester wurden gezwungen, das öffentlich zu bestätigen. Also diese Männer glaubten an den Ruf Jesu, sie glaubten an seine Heilkräfte, sie haben von seinen Wundern schon gehört. Aber meine Frage, die ich vielleicht auch hier stellen möchte an dieser Stelle ist, wurden sie gereinigt, weil sie glaubten? Das ist ein schwacher Glaube, aber Jesus bat sie, diesen schwachen Glauben zu beweisen. Im Grunde wurden sie geheilt, weil er sich entschied, sie zu heilen. Aber er hat ihren Glauben mit einbezogen. Es gab Zeiten, in denen Menschen heilte, weil sie glaubten. Es gab aber auch Zeiten, wo er Menschen heilte, die nicht glaubten. Es gab auch Zeiten, wo er Menschen von den Toten wieder erweckt hat, die konnten gar nicht glauben. Es gab sogar Zeiten, wo der Glaube keine Rolle gespielt hat. Aber in diesem Fall, in unserer Geschichte, bat er sie, genug Glauben zu zeigen, um zu tun, was er sagte. Und das Wunder muss absolut verblüffend gewesen sein. Ein absoluter, erstaunlicher, schockierender, verblüffender, fesselnder Moment. Und er wird so definiert, dass sie vollständig gereinigt werden. Es war nichts mehr von der Krankheit übrig. Nichts. Von oben bis unten, durch das ganze System war alles weg und sie waren wieder gesund. Freunde, das ist mal ein göttliches Werk. Und alle gingen dann gleichermaßen zu den Priestern. Alle gingen und tun, was er ihnen befohlen hat. Und jetzt, hier in diesem nächsten Punkt, wird diese Einheit, diese Gemeinsamkeit durchbrochen. Im nächsten Vers, pass auf, nicht verpassen. Vers 15. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück. Nur einer. Nur einer. Einer von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, drehte sich von der Richtung zu den Priestern um. Er blieb stehen, drehte sich um und kam zurück. Voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Staunen, voller Verwunderung. Er versucht jetzt hier zu verarbeiten, was ist hier gerade geschehen. Er denkt darüber nach, was es bedeutet, dass er jetzt zurückkehren kann zu seiner Familie, zu seinem Leben, zu seinen Freunden, zu seiner Arbeit. Aber mehr als das, er sah so viel mehr, Freunde, so viel mehr als das, verpasst es nicht. Er verstand die wirkliche Tragweite von dem, was gerade passiert ist. Und was ist das? Er stand in der Gegenwart Gottes. Und er wollte mehr als körperliche Heilung. Er ging zurück und nahm das volle Potenzial wahr, von Gott das zu bekommen, was er wirklich brauchte. Sein Herz sehnte sich nach einer Beziehung mit diesem göttlichen Heiler. Er wollte sich diesem göttlichen Heiler hingeben. Er wollte als anerkannter Sünder vor diesem göttlichen Heiler auf sein Angesicht fallen und ihn anbeten, ihn preisen und ihm danken. Dieser Mann wollte mehr als körperliche Heilung. Er kannte das Alte Testament wahrscheinlich gut genug, um zu wissen, dass Gott nicht nur ein Heiler ist, sondern Gott ist auch ein Erlöser und ein Retter. Und er begnügt sich nicht mit diesen körperlichen Dingen. Er versteht die Realität seiner Entfremdung und sein Bedürfnis nach der Versöhnung mit Gott. Also kommt er zurück. Und er tut drei Dinge. Erstens, er sagt hier am Ende von Vers 15, er verherrlicht Gott mit lauter Stimme. Vielleicht das erste Mal, dass er jetzt seine Stimme wieder benutzen kann und er benutzt sie, um Gott zu verherrlichen. Kein quietschender, raspelnder, befallener Kehlkopf. Jetzt konnte er mit all seinen Stimmbändern rufen. Das ist übrigens die Art und Weise, wie Lukas uns zeigen will, dass es hier mit voller Emotion, mit ganzem Herzen geschieht. Das heißt, er wusste, woher diese Kraft kam. Er wusste, wer ihn geheilt hatte. Und er wusste, dass Jesus mehr als ein Mensch war. Also er verherrlicht nicht nur Gott, so wie es da steht in Vers 17, 16, sondern das Zweite, was er tat, er ist auf sein Angesicht zu Jesu Füßen gefallen und er betet ihn an. Er wusste, alle wussten, die Juden, die Samariter, alle wussten, dass nur Gott anzubeten ist, dass nur Gott solch eine Ehre und Würde bekommen würde, aber er wusste, dass er in der Gegenwart Gottes ist. Und drittens, was er tut, er dankt ihm. Er wusste, dass es Gott war, der vor ihm stand. Und er konnte seinen Lobpreis, seine Dankbarkeit, seine Anbetung nicht zurückhalten, sondern er hat diese Haltung angenommen und ist auf sein Angesicht gefallen. Was machen die anderen 9 Männer? Wo sind sie? Vermutlicherweise immer noch auf dem Weg zum Priester. Vielleicht mit dem Gedanken, wir gehen hin, sie werden sehen, sie werden uns als sauber, als rein deklarieren. Dann gehen wir in den Tempel, wir geben Opfer. Und dann gehen wir in unser Leben zurück. Aber was hier geschehen ist, ist eine unglaubliche Sache. Sie haben vielleicht gedacht, hey, wenn wir im Tempel sind, dann werden wir Gott anbeten, dort wird er, dort im Tempel, dort wohnt er ja. Wir werden Gott dort danken und loben, wenn wir dort an den Ort kommen, wo er wohnt. Aber weißt du was? Gott wohnt nicht dort in diesem Tempel. Gott hat schon eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr in diesem Tempel gewohnt. Es war ein abgefallener Tempel, eine abgefallene Form der Religion. Und deshalb sagt Jesus, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott nicht mehr in Jerusalem oder auf dem Berg Gerizim anbeten werdet, sondern ihr werdet Gott im Geist und in Wahrheit anbeten. Und ihr werdet ihn von Herzen anbeten, egal wo. Und wo Gott wirklich wohnte, war in Christus. Das war der wahre Tempel. Und dieser eine Aussätziger ging zurück zum wahren Tempel, um anzubeten. Er erkennt, dass Gott dort ist, wo er auch seine Barmherzigkeit verspürt hat. Wo immer, Freunde, wo immer die Macht Gottes ist, ist Gott. Wo immer die Gnade Gottes ist, ist Gott. Und genau dort ist Jesus, somit auch Gott. Jesus ist der wahre Tempel. Gott wohnt nicht in Jerusalem, er wohnt in Christus. Und das hat dieser Mann erkannt. Und er weiß auch, dass Gott mehr ist als nur ein körperlicher Heiler. Und das ist ja das eigentliche Thema in seinem Leben. Er will doch Heilung, aber er weiß, es geht hier nicht nur um diese vorübergehende Teil. Er kehrt nicht nur zurück, um Heilung zu bekommen oder um dankbar zu sein. Nein, er kehrt zurück, um das zu suchen, was seine Seele wirklich braucht, und zwar Erlösung. Und wie kann das sein? Wie kann ich das wissen, dass das ist? Ich sag dir warum. Weil es genau das ist, was Jesus ihm gibt. Und hier ist die Krönung. Und er war ein Samariter. Aus jüdischer Sicht, die es am wenigsten verdient haben, geheilt zu werden, die es am wenigsten verdient haben, mit Gott Beziehung zu haben, sie haben sich mit anderen Religionen, mit anderen Kulturen vereint und vermischt. Sie hatten auf einem Berg hatten sie verschiedene Götter angebetet und sie waren vom Volk getrennt. Sie waren Abschaum. Die Juden sind nie durch Samarien gegangen. Sie haben immer einen Bogen rumgemacht um das Land. Kann keiner hat doch von Gott erwartet, dass Gott einen Samariter heilen würde. Aber Gott hat nicht nur einen Samariter geheilt, Gott hat einen Samariter gerettet. Es begann mit der Samariterin am Brunnen, Johannes 4. Übrigens die erste Person, die Jesus seine Messiaschaft offenbarte, war diese Frau. Und so weiß dieser Mann, dass Gott nicht so ist wie die Menschen, die er gewohnt war, die Ablehnung bekommen, wo Ablehnung verspürt hat. Gott ist übrigens auch kein Rassist. Er weiß, dass Gott ein Retter und Erlöser ist und er kommt zurück, um anzubeten. Jesus antwortet hier in Vers 17, wenn ihr mir folgt. Jesus antwortet und fragt drei rhetorische Fragen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt über Undankbarkeit und Gleichgültigkeit. Er sagt Folgendes. Er sagt, waren es nicht 10, die gereinigt wurden? Eine rhetorische Frage und die Form, wie er diese Frage stellt, erwartet er eine positive Antwort. Okay, versteht ihr? Und dann die zweite Frage, die er stellt, aber die 9, wo sind sie? Sie müssen eigentlich hier sein. Wo sind sie? Keine Ahnung. Vermutlich noch auf dem Weg zu dem Priester. Sie haben kein Interesse mehr an Jesus. Sie haben von ihm bekommen, was sie wollten. Sie sind oberflächlich. Sie haben kein Verlangen, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen, ihn zu danken. Sie sehnen sich nicht nach Gott. Sie fallen nicht auf die Knie und geben ihm, was nur Gott gebührt. Nein, ihre Einstellung. Wir sind das Volk Gottes. Gott gibt uns, was wir verdienen. Unsere Seelen geht es gut. Es geht hier nicht um Sünde. Sie sind wie der reiche junge Herrscher. Kein Gefühl der Reue, kein Gefühl der Verzweiflung. Sie sind nicht auf der Suche nach einem Retter, nach einem Erlöser von ihrer Sünde. Sie sind auf der Suche nach einem politischen Messias. Sie suchen nach jemandem, der ihnen kostenlos Essen gibt, der ihnen wohltut. Sie suchen nach jemandem, der ihre Krankheiten heilt. Aber mehr wollen sie nicht haben. Und in der evangelikalen Welt, in der wir auch sind, gibt es heute viele Menschen, die diese Art von Jesus anbeten. Es geht hier nur um dein irdisches Leben besser zu machen. Wirklich? Dieser Mann wusste, dass er einen Retter braucht. Er wusste, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet war und dass seine Seele jetzt traumatisiert war. Ich stand in der Gegenwart Gottes. Er wusste, dass er ein Sünder ist, aber er wusste auch, dass Gott ihm Barmherzigkeit, Mitgefühl, Freundlichkeit und Kraft gezeigt hat. Er konnte die Tragweite dessen, was gerade geschehen war, kaum verarbeiten. Und dann noch eine dritte Frage, die Jesus stellt. Wurde niemand gefunden, der umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Niemand kam zurück, außer dieser eine Mann aus einer anderen Rasse. Wir erinnern uns an den Text in Johannes 1, Vers 11. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Übrigens stand auch das Wort für Ausländer, stand draußen am Tempel in Jerusalem. Da gab es einen Ort, wo die Ausländer sich aufhalten durften. Sie durften natürlich nicht in den Tempelbereich, natürlich nicht in das Heiligste, natürlich nicht in das Allerheiligste. Aber dieser Mann ist ein Fremder. Er ist ein Mann außerhalb des Bundes, außerhalb des Volk Gottes, außerhalb der Verheißung, außerhalb der Adoption. Und das ist der eigentliche Knackpunkt für uns heute Morgen. Er ist ein Samariter, er ist ein Fremder. Er kann nicht in diesen Vorhof des Tempels kommen. Er kann nicht dorthin kommen, wo die anscheinend die Gegenwart Gottes ist. Aber er ging direkt zum Allerheiligsten, fiel vor dem Heiligen Israels nieder und betete in Demut und in Freude. Und die anderen gingen weg zu ihrer toten, blinden, kalten Religion und hatten überhaupt kein Interesse mehr an Jesus. Und hier in unserem letzten Vers erreicht die Geschichte ihr wunderbares Ende. Und er sagte zu ihm, wusste er, was er wollte, steh auf, geh deinen Weg, erfülle das Gesetz, geh zurück zu dem Priester, dein Glaube, und hier reden wir gerade von einem anderen Glauben, einen größeren Glauben hat dich gerettet. Manchmal kann die Übersetzung, die deutsche, auch die englische Version manchmal ein bisschen irreführend sein. Viele Übersetzungen sagen, er hat dich gesund gemacht. Ja, das passt aber nicht, weil er hat alle 10 gesund gemacht. Das ist hier wirklich nicht das endgültige Ende der Geschichte. Das Verb hier ist nicht das Verb für geheilt, was wir ja auch in Vers 15 sehen. Es ist auch nicht das Wort gereinigt, was wir in Vers 14 sehen. Nein, Freunde, es ist das Wort für Errettung. Hier bezieht sich das auf ein zweites, einzigartiges Wunder, was dieser Mann erlebt hat. Okay, was ist der Sinn von all dem hier, was wir jetzt sagen? Ich glaube, es gibt uns ein Gesamtbild. Wie ich schon sagte, wir sehen in diesem Mann Vertrauen, Dankbarkeit, Demut, Liebe, Lobpreis, Anbetung, alles Bestandteile eines wahren Glaubens. Es ist ein Glaube, der Jesus als Gott, als Herrn annimmt. Verstehen wir, wir leben ja jetzt in dieser Adventszeit und wir schauen uns die Krippe an und das Kind, aber dort endet nicht die Geschichte. Er ist gekommen, als Kind, um ein Retter zu sein. Aber diese anderen 9 waren repräsentativ für das ganze Volk. Sie wollten nur Heilung, sie wollten Nahrung, sie wollten befreit sein von Dämonen, sie wollten Wunder sehen. Aber erwarte bitte doch nicht von mir Anbetung. Erwarte kein Lob, kein Dank. Erwarte nicht, dass wir dich als Gott anerkennen. Hör zu, ich will enden. Dieser Mann fiel nieder und pries Gott. Ich glaube, er wusste, dass Gott, dass es Jesus war, der vor ihm war. Darum hat er angebetet. Er wusste, dass niemand anders angebetet werden sollte. Und er wusste, dass Gott die Quelle ist von all dem, was geschehen ist. Und dieser Samariter, Freunde, ist ein Bild für die Ausgestoßenen, den Überrest, von dem auch in Jesaja 6, glaube ich, geschrieben steht. Oder die Samariterin am Brunnen, die Zöllner, das Gesindel, der Abschaum, die Prostituierten. Jesus hat auch ihnen Erlösung angeboten. Wie gehen wir mit solchen Menschen um, wenn sie in unsere Türen reinkommen? Alle haben die Botschaft gehört. Alle kamen in den Genuss der Macht Jesu. Alle sonnten sich in den Wundern seiner Lehre und die Wunder von den Heilungen. Aber nur wenige kamen, fielen zu seinen Füßen, priesen ihn als Gott, beteten ihn an, demütigten sich und dankten ihm. Die Mehrheit der Menschen waren nur Nehmer. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Nur eine kleine Gruppe war übrig geblieben und hat ihn angebetet. Hier ist noch eine Warnung, auch an uns. Die Güte Gottes fällt auf die Gerechten und Ungerechten. Die Sonne geht auf über die Gerechten und die Ungerechten. Das ist klar, das wissen wir. Du kannst körperlich gesegnet sein, materiell gesegnet sein. Du kannst sogar gesegnet sein, wenn du über die Wunder von Jesu hörst. Du kannst sagen, hey, ich nehme, was ich kriege. Ich nehme mein Leben so, wie es ist. Manchmal sagen Leute, ich bin dankbar für meine Familie und dankbar für meinen Job und so weiter. Und dennoch kannst du vollkommen verloren gehen, wenn du nicht wie dieser Mann umkehrst, zurückgehst und ihn anbetest für wer er ist. Gott, der gekommen ist, um zu retten. Eines Tages wird er wiederkommen, nicht als Retter, sondern als Richter. Die Zeit, die ich mit Susi verbringen durfte, war ein absoluter Segen für mich, weil ich wusste, dass Zeit auf Erden begrenzt ist. Dass wenn ich sage, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, gelobet, gepriesen sei der Name des Herrn. Oh, möge das wirklich wahr sein. Darum bin ich seitdem vorsichtig, was ich bete, weil Gott Gebet beantwortet. Aber sie hat mir gezeigt, dass es nichts bringt, Gott anzuklagen. Das ist die falsche Haltung. Es war auch die falsche Haltung zu sagen, warum geschieht all das? Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, Gott, warum geschieht das? Wenn du deine Frage änderst und sagst, Gott, für was dient es? Für was dient es? Ich habe gesehen, sobald mein Herz weich gemacht wurde und ich durfte Buße tun, dass Gott auch diese Krankheit benutzt hat, um Menschen das Evangelium zu bringen. Die Botschaft der Errettung. Denn genau darum geht's. Amen. Ich möchte jetzt noch beten und vielleicht, wir wollen noch das Abendmahl feiern. Ich wurde gebeten, das für uns zu organisieren. Vielleicht kann das Lobpreisteam, wenn ihr noch ein Lied habt, das wäre mega gut, dann könnt ihr mal nach vorne kommen. Ich möchte aber noch beten. Und was wir machen, haben wir Leute, die das Abendmahl verteilen können? Haben wir da Leute? Ihr kommt nach vorne normalerweise. Okay, dann machen wir das so, dass wir während das Lied euch das Brot und den Saft nehmt und zurück hinsetzt und wenn alle haben, werde ich den Text lesen, beten und dann werden wir es Stück für Stück gemeinsam nehmen. Ist das okay? Vater, ich danke dir für dieses Wort, für dein Wort. Ich danke dir, Vater, für diese Realität, dass du uns Leben schenkst, dass du uns Errettung schenkst, wenn wir kommen zu dir. Du bist barmherzig, du bist ein Heiland und du willst dein Mitgefühl und deine Liebe über uns ausgießen. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir auch in dieser Zeit, in dieser Adventszeit, uns daran erinnern, dass du gekommen bist, Vater, um Menschen von ihren Sünden zu befreien. Möge diese Realität immer stärker werden, auch hier in Sigmaringen. Amen.